Ja, guten Morgen nochmal. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass so eine Predigt neben dem Beruf hervorzubereiten doch deutlich anstrengender ist, als es als Beruf vorzubereiten. Von daher möchte ich mich erstmal noch bei allen Brüdern bedanken, die letzten Jahre immer so treu bei uns hier gepredigt haben und es weiterhin auch tun. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr das macht. Ich werde mich bemühen, das auch weiterhin regelmäßig zu machen, wenn es geht. Genau. Ich habe ein freies Thema heute und ich habe vor einiger Zeit mal im Buch Maleachi gelesen, in meiner stillen Zeit, bin ich einfach da durchgekommen. Und da gab es manche Dinge, die mir so aufgefallen sind und die ich einfach persönlich daraus gelernt habe oder lernen möchte. Und ich gehe davon aus, dass auch der eine oder andere von euch daraus etwas lernen kann. Und darum möchte ich mit euch heute gerne zwei Abschnitte aus dem Buch Maleachi anschauen. Im ersten Abschnitt, da geht es um Gottesfurcht und auch um Hingabe. Und im zweiten geht es um unseren Umgang mit Geld. Bevor wir den Text lesen, möchte ich gerne noch beten. Ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass wir dein Wort haben, dass du dadurch zu uns reden möchtest, dass du, Herr Jesus, auch das lebendige Wort bist, das in unserem Leben Veränderung bewirkt. Aber danke, dass wir auch dein geschriebenes Wort haben, in dem wir so viel Lehre, so viel Hinweise finden auf dich und auf das, wie wir unser Leben gestalten sollen. Danke dafür. Bitte hilf uns, das auch zu tun und hilf uns jetzt, wenn wir zuhören bei dem, was du uns zu sagen hast. Gib du mir die richtigen Worte und hilf uns allen auch, das umzusetzen, sodass es dich ehrt. Amen. Ich möchte mit euch lesen Maleachi 1, die Verse 6 bis 14. Wenn jemand nicht weiß, wo Maleachi findet, Matthäus ist das erste Buch im Neuen Testament und eins davor, da findet er Maleachi, das letzte Buch des Alten Testaments. Da heißt es, Maleachi 1, Abvers 6, ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Knecht fürchtet seinen Herrn. Wenn ich nun ein Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich ein Herr bin, wo ist die Furcht vor mir? So spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verachtet. Und doch fragt, wieso haben wir deinen Namen verachtet? Ihr bringt ja auf meinem Altar verunreinigte Opferspeise dar, und da fragt ihr noch, wieso haben wir sie verunreinigt? Dadurch, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verächtlich. Wenn ihr ein blindes Tier als Opfer darbringt, ist das etwa nichts Schlimmes? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes opfert, ist das etwa auch nichts Schlimmes? Bringe es doch einmal deinem Statthalter hin. Wird er wohl Freude daran haben oder dir seine Gunst zuwenden? So spricht der Herr der Heerscharen. Und nun flehe doch Gott auf solche Weise um Gnade an. Derartiges ist doch eurerseits geschehen. Wird er da noch einem von euch seine Gunst zuwenden? So spricht der Herr der Heerscharen. O schlösse doch lieber einer von euch gleich die Tore des Tempels zu, damit ihr nicht vergeblich Feuer auf meinem Altar anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, so spricht der Herr der Heerscharen. Und Opfergaben mag ich von eurer Hand nicht annehmen. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name groß unter den Völkern und überall werden meinem Namen Weihrauch und Opfer dargebracht. Und zwar reine Gaben, denn groß ist mein Name unter den Völkern, so spricht der Herr der Heerscharen. Ihr aber entheiligt ihn dadurch, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist minderwertig und was er einbringt, ist verächtlicher Ertrag. Wenn ihr ferner sagt, ach, wie mühselig ist der Dienst und ihn mit Geringschätzung behandelt, so spricht der Herr der Heerscharen, und geraubtes oder lahme und kranke Tiere als Opfergabe darbringt, soll ich das mit Wohlgefallen aus eurer Hand annehmen? So spricht der Herr. Nein, verflucht ist der Betrüger, der in seiner Herde männliche Tiere hat und wenn er ein Gelübde getan, dem Herrn doch ein geringerwertiges Tier opfert. Denn ich bin ein großer König, so spricht der Herr der Heerscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Völkern. Ja, kurz vielleicht noch zur Erklärung des Textes. Die Israeliten hatten ja bestimmte Vorgaben, welche Tiere sie opfern durften. Und es müssten makellose, männliche Tiere sein und nicht irgendwelche mit irgendwelchen Krankheiten behaftet oder sowas, oder die man sowieso nicht mehr brauchen konnte, sondern eigentlich sollten sie Gott immer das Beste geben. Und haben sie hier offensichtlich nicht gemacht. Und in diesen Versen, die wir jetzt gerade gelesen haben, da klagt Gott die Priester wegen ihrer mangelnden Gottesfurcht an. Es wird im Text nicht direkt gesagt, warum es ihnen an Gottesfurcht gemangelt hat, aber ganz offensichtlich hatten sie irgendwie ein falsches Bild von Gott. Weil in Vers 12, da sagen die Priester ja sozusagen, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Wenn ich also ein falsches Gottesbild habe, dann hat es Auswirkungen auf meine Gottesfurcht und dann wiederum Auswirkungen darauf, wie ich mit diesem Gott rede oder wie ich über diesen Gott auch rede. Also von diesem Gottesbild, das ich habe, da hängt eigentlich alles ab. Und mir scheint es so, als ob die Priester diesen lebendigen Gott, dem sie dienen durften, einfach als irgendwie einen Götzen gesehen haben. So wie die Völker um sie ringsherum ja auch ihre Götzen hatten, da hatten die einen den Chemosh, die anderen den Baal, wieder andere die Aschera. Und sie als jüdische Priester, sie hatten eben diesen einen Gott, Jahwe, wie sie ihn genannt haben. Und er war für sie scheinbar einfach genauso wie einer der Götze ihrer sie umgebenden Völker, den man irgendwie mit einem regelmäßigen Opfer zufriedenstellen kann. Man muss einfach nur schauen, dass das Feuer auf dem Altar brennt, nicht ausgeht, dass man regelmäßig ein bisschen Weihrauch verbrennt und am Tag ein paar Böcke schlachtet. Und dann soll dieser Gott doch eigentlich zufrieden sein und das machen, was man von ihm möchte. So scheint mir diese Haltung der Priester gewesen zu sein. Sie hatten eigentlich nicht wirklich die Ahnung, mit wem sie es da zu tun haben. Und mir scheint die Haltung von manchen Christen ähnlich zu sein. Dass auch manche Christen gar nicht wissen, was ist denn das für ein Gott, dem ich da diene, dass er für sie einfach auch nur so eine Art Götze ist. Dass man denkt, ach, ich komme doch regelmäßig in Gottesdienst, auf Spotify habe ich eine Playlist mit Lobpreissongs. Und wenn ich morgens Zeit habe, lese ich eine Andacht und ab und zu, alle paar Wochen, mache ich auch mal einen Dienst in der Gemeinde. Da muss Gott doch mit mir eigentlich zufrieden sein. Und dann soll doch auch meine Gebete erhören, wenn ich mal irgendwas von ihm brauche, eine gute Note oder einen neuen Job oder ein besseres Auto oder was auch immer. Und ich glaube, dass manche hier im Raum tatsächlich so ein Bild von Gott haben. Für manche Christen ist Gott irgendwie so ein großer kosmischer Wunschautomat, den ich auf die richtige Art und Weise bedienen muss, wo ich zur richtigen Zeit die richtigen Knöpfe drücken muss, den ich mit meinen Gebeten füttere und wo ich dann irgendwann unten auch meine Erhörung rausbekomme. Und da muss ich jetzt schon sagen, so eine Haltung, so ein Bild von Gott zu haben, das hat mit christlichem Glauben nichts zu tun. Das ist einfach nur Götzendienst. Da könntest du dir genauso gut irgendeinen Stein ins Wohnzimmer stellen, für den du regelmäßig Räucherstäbchen abbrennst. Von dem du ab und zu mal ein Schälchen mit gekochtem Reis als Opfer hinstellst und von dem du dann erwartest, dass er sich um deine Anliegen kümmert, weil du dich ja auch um ihn kümmerst. Das ist einfach Götzendienst in Reinform. Ich manipuliere irgendeine höhere Macht oder irgendwas, was ich für eine höhere Macht halte, damit diese höhere Macht in mein Leben positiv eingreift oder zumindest mal mich nicht bestraft. Aber der Gott, von dem wir in der Bibel lesen, der ist nicht einfach nur ein Götze. Er ist nicht einfach nur ein großer kosmischer Wunschautomat und lässt sich mit so einem Götzendienst auch nicht einfach so abspeisen. Sondern der Gott, von dem wir in der Bibel lesen, das ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist derjenige, wie wir es letzten Sonntag gehört haben, der die Wassermassen dieser Erde mit der hohlen Hand abgemessen hat. Er ist derjenige, der das gesamte Universum am Laufen hält. Er ist derjenige, der das Leben gibt und der das Leben auch nehmen kann. Und wenn er wollte, dann könnte er im Bruchteil einer Sekunde alles Leben und das gesamte Universum vernichten. Und dazu müsste er sich nicht mal anstrengen, sondern er müsste einfach nur aufhören, es zu erhalten. Dann wäre von jetzt auf gleich einfach nichts mehr da, außer er selbst. Dieser Gott ist der absolut Größte, der Mächtigste, der Herrlichste und es gibt gar nicht genügend Superlative, um ihn angemessen zu beschreiben. Er ist einfach unvergleichlich. Er ist kein kosmischer Wunschautomat und er ist auch kein Götze, der sich irgendwie manipulieren lässt. Und dieser unvergleichlich herrliche Gott, Der lässt sich mit so einem halbscharigen Opfer nicht abspeisen, so wie es die Priester damals in Malachis Zeiten getan haben oder dachten. Dieser Gott, der möchte keine blinde Ziege oder eine kranke Kuh von dir haben. Und wenn wir das auf heute übertragen, wir haben ja jetzt heute nicht mehr diesen Opferdienst wie damals im Alten Testament, aber wenn wir es auf heute übertragen, dann möchte dieser Gott nicht einfach nur das bisschen Zeit, was vielleicht nach Beruf, Arbeit, Fitnessstudio, Hobbys, Instagram, Party machen, Netflix und YouTube noch irgendwo übrig bleibt. Er möchte viel, viel mehr. Und er möchte nicht nur ein kleines bisschen mehr, sondern er möchte alles. Er möchte dich und er möchte dich ganz. Und das nicht erst, wenn du in Rente bist, sondern jetzt. Heißt, Gott möchte dich, er möchte dich ganz und er möchte dich jetzt. Und er möchte nicht einfach nur irgendein weiteres Hobby in deinem Leben sein, sondern er möchte eine Beziehung zu dir, eine Beziehung, die alles andere einnimmt. Er möchte dein ganzes Leben, er möchte, dass du dein ganzes Leben mit und für ihn lebst, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, manchmal sogar 366. Unser ganzes Leben soll nach Römer 12, Vers 1 ein Gottesdienst sein. Egal, ob ich in der Schule bin oder ob ich arbeiten gehe, ob ich zu Hause bin, ob ich meinem Hobby nachgehe. Wir sind immer Christen. Und deshalb sollen wir immer mit dem, was wir tun, jederzeit auch Gott ehren. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir irgendwie das gar nicht mehr so ganz begriffen haben, wer Gott eigentlich ist und wie wir ihm dienen sollen. Wir denken, es reicht, wenn wir ihm einen kleinen Bereich des Lebens abgeben. Dabei möchte er einfach das ganze Leben. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir Christen auch ein Stück weit vergessen haben, mit wem wir es zu tun haben. Wir staunen ja ganz oft über die Gnade und die Liebe Gottes, die in Jesus sichtbar wurde. Und das ist ja was Unbegreifliches und Wunderbares. Und man kann darüber auch das ganze Leben und die ganze Ewigkeit nur staunen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, wir verdrängen dabei die Heiligkeit Gottes oder auch seinen Zorn gegen die Sünde. Und dass ja Gottes Furcht gar nicht mal so hoch im Kurs ist manchmal. Und vor einiger Zeit, schon einige Jahre her, da hat mir jemand was erzählt von, was sein Großvater oder sein Vater, ich weiß nicht mehr genau, oder ein Bekannter seines Großvaters, ich weiß nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall hat dieser alte gestandene Christ, der hat jeden Morgen, wenn er seine stille Zeit gemacht hat, davor seinen besten Anzug angezogen. Einfach, weil dadurch Gott ja seine Wertschätzung ausdrücken wollte. Dadurch, wie er sich kleidet, sagt, diesem Gott, der zu fürchten ist, dem möchte ich auch durch mein Äußeres wirklich Wertschätzung entgegenbringen. Bei uns in der Freikirche, da weiß man manchmal im Sommer nicht, ob der ein oder andere im Raum vielleicht gerade auf dem Weg ins Freibad war und nur versehentlich in der Freikirche gelandet ist. Also, wenn man nur nach der Kleidung geht. Aber ja, auch durch meine Kleidung drücke ich ja ein Stück weit meine Achtung jemandem gegenüber aus. Für manche scheint der Sonntagsgottesdienst eine Option zu sein, eine von vielen. Und keine feste Ordnung, obwohl Gottes Wort ja doch sehr deutlich sagt, dass wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen sollen. Manche von uns haben sich einen laxen Umgang mit Sünde angewöhnt. Gott ist doch gnädig, vergeben ist sein Job, warum soll ich da noch gegen die Sünde kämpfen? Kleiner Hinweis, zum Beispiel deswegen, weil Gottes Wort sagt, dass wir der Heiligung nachjagen sollen, dass ohne Heiligung niemand den Herrn sehen wird. Andere halten es aus, mit Geschwistern in der Gemeinde jahrelang im Streit zu leben oder wegen jeder Kleinigkeit die beleidigte Leberwurst zu spielen. Dabei sagt Gottes Wort, dass wir dem Frieden mit jedermann nachjagen sollen. Wir bringen als Christen Gott manchmal blinde Ziegen, lahme Kühe und kranke Schafe als Opfer. Und dann wundern wir uns, dass in unserem Christenleben irgendwie nichts vorwärts geht, dass wir stagnieren, dass die Freude fehlt. In Malachi 1, Vers 10, da steht, O schlösse doch lieber einer von euch gleich die Tore des Tempels zu, damit ihr nicht vergeblich Feuer auf meinem Altar anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, so spricht der Herr der Heerscharen, und Opfergaben mag ich von eurer Hand nicht annehmen. Man kann nicht nur in manchen Bereichen des Lebens Christ sein und in anderen nicht. Entweder man ist es ganz oder man ist es gar nicht. Ich glaube, es war Wolfgang Dick, der mal gesagt hat, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Es funktioniert nicht. Und ich möchte Sie aber auch nicht missverstanden werden. Wenn du unter deiner Sünde leidest, wenn es dir wehtut, dass du immer wieder versagst und dass du eigentlich gerne das Gute tun möchtest, aber doch immer wieder nicht die Kraft dazu hast, dann bist du nicht so ein halber Christ, der ein ganzer Mist ist, sondern dann tobt in dir einfach dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Christus überhaupt in dir lebt. Aber wenn dir deine Sünde mittlerweile nichts mehr ausmacht, wenn es dir egal ist, ob du im Gottesdienst bist oder nicht, wenn du dich in der Welt wohler fühlst als unter Christen, wenn du von Gott so ein Bild hast, wie ich es vorher versucht habe zu zeichnen, von diesem kosmischen Wunschautomat, der doch mit dem, was du ihm gibst, eigentlich zufrieden sein sollte, dann solltest du dir dringend Gedanken darüber machen, auf welcher Seite du stehst. Denn dann könnte es sein, dass du in Wahrheit überhaupt gar kein Christ bist, sondern nur ein angechristelter Götzendiener. Kommen zum zweiten Abschnitt, über den ich gerne mit euch reden möchte. Da geht es um Geld. Und manche Christen fragen sich ja, wie sie denn mit ihrem Geld umgehen sollen. Wie viel soll man spenden? Wie viel ist richtig? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Manche machen sich vielleicht gar keine Gedanken darüber, kann auch sein. Aber ich weiß noch, dass mich als Jugendlicher mal diese Frage umgetrieben hat, wo ich eine größere Summe Geld bekommen habe, wo ich mir gedacht habe, was soll ich denn jetzt davon spenden? Irgendwie, wenn ich jetzt zu viel gebe, dann kommt mir es irgendwie wie so Frömmelei vor. Und wenn ich zu wenig gebe, dann bin ich zu knausrig. Aber was ist denn das richtige Maß? Wie viel soll ich denn geben? Ich hatte einfach da gar keine Ahnung. Für das Volk Israel damals war es klar, 10% von ihrem Einkommen, die geben sie weiter für den Tempel und für die Priester. Das war das sogenannte Zehnte. In der Zeit Maleachis, da hat das Volk Israel mit dem Zehnten nicht mehr so genau genommen, obwohl es ein Gebot Gottes war, das wirklich auch ja, weiterzugeben, diese 10% ihres Einkommens. Und jetzt lesen wir mal, was Gott dem Volk zu sagen hat. Maleachi 3, die Verse 6 bis 12. Maleachi 3, 6 bis 12. Denn ich, der Herr, habe mich nicht geändert, und ihr habt nicht aufgehört, Jakobsöhne zu sein. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Geboten abgewichen und habt sie nicht gehalten. Kehret um zu mir, so will ich mich wieder zu euch kehren, so spricht der Herr der Heerscharen. Da fragt ihr, inwiefern sollen wir umkehren? Darf wohl ein Mensch die Gottheit betrügen, dass ihr mich betrügt und noch fragt, inwiefern haben wir dich betrogen? Nun, mit dem Zehnten und mit dem Hebeopfer, mit dem Fluch seid ihr belastet und doch betrügt ihr mich. Ein Betrüger ist das ganze Volk. Bringt den Zehnten unverkürzt in das Vorratshaus, damit Zehrung in meinem Hause vorhanden sei. Und stellt mich doch auf diese Weise einmal auf die Probe, so spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch dann nicht die Fenster des Himmels auftue und Segen in überreicher Fülle über euch ausschütte. Da will ich dann euch zugute den Fressheuschrecken Einhalt tun, dass sie euch den Ertrag des Feldes nicht mehr verwüsten, und der Weinstock soll euch auf der Flur nicht mehr fruchtlos bleiben, so spricht der Herr der Heerscharen. Da werden dann alle Heidenvölker euch glücklich preisen, weil ihr ein Land des Wohlgefallens sein werdet. So spricht der Herr der Heerscharen. Sachlage war also, die Israeliten haben ja eben nicht diese ganzen 10% abgeliefert, sondern vielleicht nur 4, 5, 6%, vielleicht auch gar nichts, wir wissen es nicht genau. Und Gott weist sie hier zurecht. Und ich denke, dass sie angefangen haben, ja, was von diesen 10% abzuzweigen, lag wieder wahrscheinlich daran, dass sie ein falsches Gottesbild hatten. Haben Sie wahrscheinlich gedacht, wenn ich 10% meiner Ernte Gott gebe, dann mache ich Verlust. Weil diese 10%, die sind dann verloren. So oder so ähnlich werden wahrscheinlich die Gedankengänge gewesen sein, sind ja auch ein Stück weit nachvollziehbar. Aber Gott sagt ihnen in Vers 10 ganz klar, dass er sie überreich segnen will, wenn sie ihm den Zehnten geben und wenn sie ihm ihn ganz bringen. Und ich glaube, auch wir haben da oft ein verkehrtes Bild von Gott im Kopf. Wir denken, dass das Geld, das wir irgendwo hinspenden, dass das verloren wäre. Aber das stimmt so nicht. Weil wenn wir mit dem Geld, das wir spenden, Gottes Reich unterstützen, dann ist dieses Geld ganz wunderbar angelegt. Ganz egal, ob wir es der Gemeinde spenden oder einem Missionswerk oder einer bedürftigen Person. Geld, das ich in Gottes Namen opfere, ist nie verloren. Es ist nur anders angelegt. Und zwar nicht auf einer irdischen Bank, wo Inflation, Wirtschaftskrise oder Börsencrash das vernichten können, sondern auf Gottes Bank, wo es Frucht für die Ewigkeit bewirken kann. Die 30 oder 40 Euro, die wir vielleicht investieren, um einem Kind, das wir nicht kennen, ein Weihnachtsgeschenk zu machen, wie bei dieser Aktion Weihnachten für jedes Kind, die können diesem Kind die Augen für die Liebe Gottes öffnen und können dazu führen, dass dieses Kind gerettet wird und dann wieder anderen von Gottes Liebe weitererzählt. Unsere regelmäßige Unterstützung für den Missionar kann es möglich machen, dass in dem Land, das wir vielleicht nie bereisen werden, eine Erweckung beginnt. Das Geld, das wir der Gemeinde spenden, hilft dabei, dass wir hier in Traunreuthen Umgebung eine Anlaufstelle sind für Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. Und so geht es immer wieder weiter. In Maleachi verspricht Gott seinem Volk irdischen Segen, wenn sie ihm den Zehnten ganz opfern. Also dass der Ertrag des Feldes wieder gut wird, dass die Heuschrecken aufhören, ihre Frucht wegzufressen, dass der Weinstock wieder gute Frucht bringt und so weiter. Und ich denke, mit diesen Versen aus Maleachi 3, da ist sicherlich schon viel Schindluder getrieben worden. Bei manchen Predigern ist vielleicht dieser Abschnitt so die Grundlage ihres Geschäftsmodells, mit dem sie dann den Zuhörern Geld aus den Rippen leiern. Einfach mit dem Versprechen, dass Gott sie dann dafür wieder reich segnen wird. Spenden Sie jetzt für Philipp Schieger International Ministries und Sie werden sehen, dass Gott Sie auch reich beschenken wird. Bedenken Sie, dass Gottes Wort sagt, wer spärlich sät, wird auch spärlich ernten. Darum seien Sie nicht geizig, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und dann steigt der Philipp Schieger International Ministries Prediger in seinen Privatjet und fliegt zum nächsten christlichen Event, um noch mehr Geld für Gottes Reich locker zu machen. So wird leider manchmal mit diesen Versen umgegangen. Philipp Schieger macht das hoffentlich nicht. Aber das ist nichts anderes als Habgier. Auf der einen Seite ist es Habgier des Predigers, der für sein Missionswerk, das ihn dann auch wieder fürstlich bezahlt, mehr Spender möchte. Und auf der anderen Seite ist auch Habgier der Spender. Ich spende 10 Euro und Gott lässt sich ja nicht lumpen, der gibt mir dann bestimmt 100 Euro zurück. Und wenn ich 100 spende, bekomme ich 1.000, wenn ich 1.000 spende, bekomme ich 10.000. Natürlich mache ich das. Aber das ist Habgier. Und Gott möchte nicht, dass wir ihm aus Berechnung oder Habgier dienen, sondern er möchte Kinder, die ihn lieben und die ihm vertrauen und die deshalb das tun, was er sagt, sogar dann, wenn es ihnen wehtut. Spenden ist gut und wichtig und auch Spendenaufrufe können ihren Platz haben, aber manchmal bewegt man sich da auch auf einem schmalen Grat. Und ich weiß auch, dass der Zehnte im Neuen Testament kein Gebot mehr ist. Es ist nicht mehr vorgeschrieben, wie viel ein Christ zu spenden hat. Und deswegen gibt es auch manche Diskussionen in Gemeinden. Die einen sagen, das darf jeder selbst entscheiden, wie viel er spenden will, ob er jetzt gar nichts spendet oder 1% oder 2% oder wie auch immer. Andere sagen, also wenn schon die Gläubigen des Alten Testamentes unter dem Gesetz 10% gespendet haben, sollten dann nicht wir, die wir unter der Gnade sind, noch viel mehr geben? Ich möchte jetzt überhaupt gar keine Regel aufstellen, wer wie viel spenden soll. Das müsst ihr mit eurem Herrn ausmachen. Aber ich wünsche mir sehr, dass wir lernen, mit dem Geld, das Gott uns zur Verfügung stellt, weise umzugehen. Er hat es uns ja anvertraut und wir sollen damit so umgehen, dass es ihn ehrt. Unser ganzes Leben, inklusive dem Umgang mit Geld, soll ja ein Gottesdienst sein. Und dann muss man sich manchmal vielleicht doch die Frage stellen, brauche ich dieses oder jenes wirklich? brauche ich wirklich brauchen? Brauche ich wirklich eine Apple Watch oder tut es auch eine normale Armbanduhr? Brauche ich wirklich das PS-starke Auto oder tut es auch ein alter Corsa? Muss ich mir alle Klamotten neu kaufen oder wäre Secondhand eine Option? Muss ich zum Urlaub in die Domrep fliegen oder reicht vielleicht auch Italien? Ich sage das jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, ihr Bösen, gebt euer Geld nicht so blöd aus, sondern aus der Motivation heraus, dass wir mit der Perspektive Ewigkeit leben sollen. Ein Mann Gottes hat mal gesagt, dass er alle Dinge nur nach dem Wert beurteilt, die sie in der Ewigkeit haben werden. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass wir mal in der Ewigkeit sind und uns unterhalten und sagen, ach, hätte ich doch auf der Erde mir öfter mal eine Levi's Jeans gegönnt. Oder hätte ich doch ein dickeres Auto gefahren oder mehr Reisen unternommen. Ich glaube, wir werden tatsächlich um jeden einzelnen Euro froh sein, den wir in Gottes Reich investiert haben und der dazu beigetragen hat, dass das Evangelium bis an die Enden der Erde getragen wurde. Und deshalb lasst uns unser Geld weise einsetzen. Dasselbe gilt natürlich auch für alles andere, was uns Gott zur Verfügung stellt, für unsere Kraft, für unsere Zeit. Alles, was wir bewusst für Gott einsetzen, bringt eine Rendite, die dir kein Hedgefonds auf dieser Erde bieten kann. Die Botschaft, die Maleachi damals an die Menschen hatte, war keine besonders leichte. Aber die Botschaft ist heute noch genauso aktuell und sie ist immer noch keine leichte Botschaft. Aber ich wünsche uns als Gemeinde und auch jedem Einzelnen von uns, dass wir Gott und sein Wort ernst nehmen, dass wir ihn fürchten und lieben und ihm von Herzen und mit allem, was wir sind und haben, nachfolgen. Amen.